Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sehnenstark. Heute mit dem Thema Füße. Füße. Also für alle, die Probleme mit Füßen haben, wie zum Beispiel meine Frau, die Fußphobikerin ist und dementsprechend natürlich sehr happy darüber ist, dass ihr Mann 50% der Leute, denen er hilft, irgendein Problem im Fuß hat. Plus, ich ja noch Kampfsportler bin in einer Sportart, wo man natürlich auch immer nur barfuß unterwegs ist. Optimal. Dementsprechend Triggerwarnung quasi an der Stelle. Aber für all diejenigen, die das interessiert, also vor allem natürlich jetzt in dem Fall Physiotherapeuten, Trainer oder auch alle, die irgendwie mit den Füßen Probleme haben, für die habe ich heute die Vivi am Start. Vivi ist Fußexpertin und für Fußtraining, alles was die Füße eigentlich betrifft. Und da wollen wir heute auf jeden Fall ein bisschen tiefer in das Thema Fußfehlstellungen, Fußtraining, alles was dazu gehört, alles was man da machen kann, was man nicht machen kann. So ein bisschen mit den Mythen aufräumen und natürlich, wenn es die Situation erlaubt, auch vielleicht mal den einen oder anderen Hinweis in Richtung Achillessehne wagen. Und wir starten aber trotzdem natürlich damit, dass die Vivi sich sehr, sehr gerne mal vorstellen darf, damit man mal weiß, wer das so ist. Schieß mal los.
Wer ist diese ominöse Vivi? Genau, also mein bürgerlicher Name ist Vivienne Gläsel und manche kennen mich unter Vivi. Manche Privilegierte, die meinen Spitznamen kennen, offensichtlich du. Ich bin Physiotherapeutin und wie du schon gesagt hast, spezialisiert auf Fußgesundheit, auf funktionelle Fußtherapie. Denn also funktionelle Fußtherapie ist was relativ Neues, was sich jetzt in den letzten paar Jahren, würde ich sagen, kann man schon so kurz fassen, entwickelt hat. Warum gibt es das? Wir haben in der Physiotherapieausbildung so gut wie nichts über Füße im Curriculum. Und das ist natürlich ein großes Problem. Deswegen bin ich eine der Mitentwicklerinnen dieser neuen Methode und habe damit ganz, ganz früh angefangen, als erste in Deutschland das zu entwickeln und das vor allem online zu machen. Und deswegen bin ich in dieses ganz spitze Thema eingestiegen und habe mich nur damit beschäftigt in den letzten paar Jahren. Genau, und ich mache Online-Kurse hauptsächlich, bin aber auch in Hamburg tätig und freue mich auf das Gespräch. Bin gespannt, was wir für Fragen über Zehen, Fuß und was auch immer für Fehlstellungen klären können. Du bist ja Sehnenspezialist und der Podcast heißt Sehnenstark. Die plantare Aponeurose, aka die Plantarfaszie, ist ja eigentlich auch eine Sehne und keine. Also ne? Deswegen, so fern sind wir vom Sehnenthema eigentlich gar nicht, wenn wir über den Fuß sprechen.
Auf jeden Fall. Wir hatten ja auch tatsächlich schon mal eine Folge zur Plantarfasziopathie. Haben wir mal drüber gesprochen. Ne? Also
du und Lasse oder wer?
Mit dem Sebastian Schäfer, falls du den kennst und auf dem Schirm hast.
Nö,
den Felix Kade kennst du ja wahrscheinlich, schätze ich mal. Genau, und der Kollege, mit dem er die Seminare macht, die SSM-Seminare.
Okay.
Genau. Gerade so, weil ne, Thema Fersensporn als Diagnose, in Anführungszeichen, gerade wenn man sowas hört, dann kriege ich immer so ein bisschen die Krise. Deswegen, das ist auch auf jeden Fall was, worüber wir so ein bisschen sprechen wollen. Aber wir fangen mal mit was ganz anderem an.
Ja.
Und zwar hast du ja, beziehungsweise als wir das erste Mal in Kontakt hatten, da oder als ich dich zum ersten Mal zumindest gesehen habe oder wahrgenommen habe, da warst du, glaube ich, beim Gino zu Gast im Podcast oder ich habe gesucht beim Gino im Podcast.
Mhm.
Und da hieß dein Account auf jeden Fall noch nicht Vivienne Gläsel Fußtherapie, sondern Vivi Barefoot.
Nee, Vivi Barfuß.
Barfuß, Entschuldigung.
Ja.
Ja, natürlich auf Deutsch. Mich würde vor allem erstmal interessieren, wie der Switch kam. Also warum? Wie kam das, dass du von Barfuß auf allgemein Fußtherapie umgeschwenkt bist?
Da gibt es zwei Gründe. Im Prinzip gibt es den Namen oder die Brand Vivi Barfuß war so ein, ich würde sagen, Jugendfehler oder einfach eine nicht so weit gedachte Entscheidung, weil natürlich, also ich habe nichts mit Marketing gelernt, sondern ich bin halt Physio und dementsprechend habe ich mir nicht überlegt, wie wirkt denn Bildsprache, wie wirkt denn Sprache tatsächlich und das ist eher so, also der Name ist mein altes Facebook-Handle. Also ich habe mich einfach irgendwann auf Facebook Vivi Barfuß genannt und daraus ist meine erste Aktivität damit entstanden. Und ist also das dem geschuldet gewesen, also quasi so eine kleine Jugendsünde im Branding. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass dieser Name natürlich auch eine gewisse Zielgruppe anzieht. Und ich habe ja gerade schon eingangs gesagt, dass ich die erste deutsche Physiotherapeutin bin, die das online gebracht hat, beziehungsweise dieses Thema vorangetrieben hat. Und logischerweise, es ist eine extrem gute Nische und es ist auch eine extrem nischige, kleine, spitze Nische. Da hat sich natürlich dann der ein oder andere auch gedacht, oh, naja, das ist noch nicht so weit belegt, das Feld, da könnten wir uns mal einen Fuß in die Tür stellen. Und das heißt, es gibt also ein paar Nachahmerinnen und ich glaube, ich möchte oder mein Wunsch, warum ich von Vivi Barfuß weg bin, ist auf jeden Fall auch dahingehend gewachsen, weil ich gemerkt habe, dass die Konkurrenz, wenn man sie so nennen möchte, eher auf dem Yoga-Öko-Natur-Barfuß-Zweig unterwegs ist. Und ich bin einfach Physiotherapeutin mit Staatsexamen und habe mich tatsächlich damit spezialisiert, weil ich mich da extrem gut berufswegen von her auskenne und nicht einfach so, alles im Körper gehört zusammen und jedes Gelenk hat Einfluss aufs andere und wir müssen das so und so machen und ja, Hallux Valgus kann man trainieren. Also ich ziehe das jetzt gerade ein bisschen ins Lächerliche, weil ich natürlich mich darüber ärgere, dass die Branche, die ich eigentlich gerne modernisieren möchte, von so Menschen, die nicht ganz so einen fachlichen Hintergrund haben wie ich, das so ein bisschen ins Öko beziehungsweise auch in so ein shady Licht gezogen wird, möchte ich jetzt mal so einfach sagen. Ne? Also no offense an Leute, die das auch versuchen, beruflich zu machen. So. Ich habe kein Problem damit, wenn mehrere Leute in einer Branche einen Beruf ausüben. Das ist überhaupt nicht mein Ding, sondern ich habe ein Problem damit, wenn Menschen unter falschen Vorwänden oder mit irgendwie weirden Health Claims und komischen Versprechungen irgendwie gelockt werden, irgendwelche Programme zu kaufen und ich dann damit in einen Topf geschmissen werde. So, deswegen, das ist eine extrem lange Antwort. Deswegen möchte ich anders nach außen wirken und anders Menschen ansprechen, nämlich eher auf die medizinische Schiene und nicht auf die Schurbelschiene.
Kann ich 100% nachvollziehen. Nee, also ich hab's mir voll gedacht. So, also erstmal, ich habe ja auch mit einem anderen Namen angefangen, der dann sehr schnell, also eigentlich von Anfang an nicht mehr gepasst hat. Und dann,
wie war der? Sehnenschwurbler.
Nee, ich habe ja eine lange Reise hinter mir. Ich habe ja angefangen mit so Fitness, Kraft-Dreikampf-Coaching. Und da hieß das Ganze noch Ace Fitness Coaching. Einfach aus diesem dämlichen Moment, also glaube ich 10 Jahre her oder so, dass ich mit zwei anderen Kumpels da saß und wir gesagt haben, wir wollen irgendwie Fitness Coaching machen, weil super viele Idioten da draußen sind. Darfst du übrigens fluchen, ja, das ist das Gute. Die da draußen sind,
natürlich,
die super viel Quatsch machen, wir können das besser, so nach dem Motto. Und hatten natürlich auch gar keine Ahnung von Marketing und haben einfach, was klingt cool.
Ja, total nichts
so,
sagen.
Und dann hieß das so und dann habe ich sehr schnell gemerkt, ja. Das ist eigentlich total Quatsch, weil ich habe sehr schnell kein Fitness-Coaching mehr gemacht, sondern nur noch Kraft-Dreikampf und dann den Switch über Athletik-Reha und dann immer mehr Reha und dann bin ich hier gelandet quasi. Und dann habe ich irgendwann da musste ich das auch machen. Deswegen habe ich das gerade sehr gefühlt. Aber vor allem natürlich auch dieses nicht mit irgendwie einer Zielgruppe irgendwie oder mit einer Gruppe in einen Topf gesteckt werden. Mir war das tatsächlich auch gar nicht so bewusst, dass generell das Wort Coach so hart verachtet wird von ganz, ganz vielen Leuten, bis ich irgendwie auf die App Threads gekommen bin, wo natürlich auch super viele Schwurbel-Coaches und da gibt es ja den abstrusesten Mist irgendwie unterwegs sind und ich dann erstmal überhaupt das mitbekommen habe, dass Leute mich allein nur deswegen angefeindet haben, weil ich Schmerzcoach als Namen drin hatte. Das fand ich auch relativ krass. Ich vorher auch nicht so auf dem Schirm, dass es so ein Ding ist, weil Coaches gibt es ja für alles.
Ja, Coach ist halt kein richtig gesicherter Begriff, ja, oder Beruf.
Genau. Ne? Ist Fluch und Segen sozusagen. So ein bisschen Segen, aber halt eben auch gleichzeitig Fluch.
Lass uns doch ein bisschen Business-Coaching verkaufen.
Ja,
komm in meine WhatsApp-Gruppe.
Auf jeden Fall. Wir zeigen dir, wie du den richtigen Namen wählst. Von Anfang an. Nee, ich erinnere mich da auf jeden Fall daran, als wir es erstmal geschrieben haben. Da warst du auch super skeptisch mir gegenüber und weiß ich noch. Und dann hast du noch gesagt, aber du arbeitest mit Gino zusammen und deswegen glaube ich, dass du kein Scammer bist, so nach dem Motto. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass ich da den Vertrauensvorschuss bekommen habe. Deswegen ist ja schon eine Weile her. Jetzt sitzen wir hier zusammen.
Kannst du dich bei Gino bedanken?
Danke, Gino, an der Stelle. War ja vorletzte Folge tatsächlich auch im Podcast hier, ne?
Ja, er hat gesagt, es war die witzigste Podcast-Folge, die er jemals aufgenommen hat. Und das habe ich gedacht.
Tatsächlich, ja, es war unfassbar lustig. So, wir haben uns echt ziemlich kaputt gelacht, ja. Es war sehr gut.
Geil.
Juti, Thema Füße. Thema Füße. Wir müssen erstmal definieren. Das ist ja ganz wichtig, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Denn
der schwäbische Fuß geht bis zur Hüfte. Das ist schon nett.
Das schwäbische Fies geht, genau, im Badischen auch. Ich komme aus dem Badischen, da auch. Ich habe auch österreichische Klienten ab und zu. Und bei den Österreichern ist es immer witzig, wenn die irgendwas beschreiben, dann haben die so bestimmte Wörter, von denen sie wissen, dass wir Piefkes das nicht verstehen. Und dann beschreiben die das. Aber andere Wörter, die wir wirklich nicht verstehen, die beschreiben sie nicht. Das ist übelst witzig. Und dann, wenn ich jemanden habe mit Achillessehnenschmerzen und der dann eben darüber spricht und dann sagt, ja, die Schmerzen sind am Bein, dann weißt du schon, oder?
Das ist ein sehr kleiner Bereich. Der Fuß geht von der großen Zehe bis einschließlich Knöchel, würde ich behaupten. Also, was heißt Knöchel? Malleole, Lateralis und Medialis.
Richtig. Und die Zehen, wenn wir die definieren, dann haben wir, wenn ich es richtig weiß, große Zehe, Zeigezehe, Stinkezehe, Ringzehe und kleine Zehe. Ist richtig, oder?
Wenn wir so damit arbeiten möchten, können wir das machen, ja.
Um es plastisch zu halten quasi, ja.
Ja.
Sehr gut. Na gut, dann haben wir das ja schon mal festgelegt.
Okay. 1, 2, 3, 4, 5 wäre auch eine Alternative, mit der ich öfters arbeite, aber wir können das natürlich auch anders machen, ja.
Nee, wie machst du es tatsächlich? Also großer Zeh und kleiner Zeh ist ja relativ gut festlegbar, aber in der Mitte, was sagen die Leute zu dir?
2, 3, 4, also ich glaube, ich leite sie eher an, damit ich auch verstehe, was sie sprechen. Also Großzeh, da hat ja jeder einen unterschiedlichen Begriff für, aber meistens kommt man gut klar, wenn man einfach bei der großen Zehe mit 1 anfängt und dann weiter mit den Zahlen geht bis 5 oder so viele Zehen, wie es eben gibt. Ne? Manchmal 4, manchmal 6.
Dann lass doch dabei bleiben, das ist doch auf jeden Fall zu einigen. Gut, bei Füßen fängt es ja vor allem eigentlich fast immer bei Fußfehlstellungen an. Ne? Also das ist ja so ein Thema, dass egal wo, Leute haben ein Problem mit der Schulter, werden sich die Füße angeguckt, weil das ja natürlich Auswirkungen hat an der Stelle. Es werden die wildesten Verbindungen gezogen zwischen den Füßen, weil es ja die Basis ist, auf der wir stehen. Und dann, das bewegt ja die ganze Statik im Körper und verändert ja alles. Und da gibt es ja auch die verschiedensten Studien, irgendwie wie viele Leute jetzt eine Fußfehlstellung haben. Da ist ja wieder die Frage, was definiert man denn als Fehlstellung? Was ist denn überhaupt ein Problem? Mhm. Was sind denn so die typischen Fehlstellungen, in Anführungszeichen, Anormalitäten, wie auch immer man es definieren möchte oder wie man es nennen möchte, die du siehst, die zum einen, wo die Leute annehmen, dass sie ein Problem sind, aber auf der anderen Seite auch die vielleicht gar kein Problem sind und die Leute haben halt einfach Schmerzen, die Schmerzen sind, aber die vielleicht gar nicht unbedingt was mit der Art des Fußes, der Fußstellung, der Form oder Ähnliches zu tun haben. Was sind da so die Sachen, die du vor allem siehst?
Also ich glaube, die größte Misconception ist, dass Knicksenkfüße immer schlimm sind. Und das ist, würde ich sagen, das weit verbreiteste Mythos der ihr wisst, was ich meine, was so ganz unter Laien und wahrscheinlich auch noch unter Physios und Trainern so sich festhält. Und die Fußform, ich glaube, also es hängt natürlich von der Bubble ab und da bin ich jetzt natürlich maximal gebiased, aber die meisten Menschen haben ein Problem mit ihrem Hallux Valgus. Das ist die größte Fußform, die ich, glaube ich, ein Laie so erkennen kann, dass da irgendwas ab von der Norm ist. Und ansonsten, ob die Fußform, also ich glaube, die problematischste Fußform, die am meisten unterschätzt ist, ist der Hohlfuß, der am meisten Probleme macht dann und aber am wenigsten quasi als Problemverursacher erkannt wird, meiner Ansicht nach. Und die Fußform an sich ist, würde ich sagen, nicht ausschlaggebend dafür, was dann letztendlich an Funktion oder Schmerz ankommt, sondern natürlich die Gewebemuskulatur, Plantarfaszie und so weiter, was die für eine Kapazität haben, ne? Das ist ausschlaggebender als jetzt, wie der Fuß aussieht. Wobei das natürlich zu Teilen auch zusammen, also ne, miteinander zusammenhängt, aber ja.
Also im Endeffekt ja auch, also genauso wie Haltung an sich, also ich mit meinem Rücken nehmen zum Beispiel, dass wir es das eigentlich darauf genauso beziehen können, sagen können, egal ob jetzt Hohlkreuz, Rundrücken oder sonst was, im Endeffekt ist nicht die Haltung per se oder die Form der Wirbelsäule sozusagen relevant, außer es wird, nimmt natürlich völlig ne, krasse Ausmaße an mit Skoliose ab gewissen Winkeln und so weiter, wo das Risiko ja dann schon auf jeden Fall steigt. Aber ansonsten ist es eher die Kapazität, also was kann, also im Endeffekt, was ist die Belastbarkeit der Strukturen im Gegensatz zu dem, was wir an Belastung draufbringen?
Genau, es geht immer um Belastbarkeit und Belastungsfähigkeit oder Kapazität und aber natürlich auch um inwieweit ist die abweichende Biomechanik vom in Anführungsstrichen Optimum schon eine, also gehört einfach mit dazu, dass die Belastbarkeit viel, viel höher ist, als wenn der große Zeh zum Beispiel axial stehen würde. Also ich denke schon, dass es miteinander korreliert. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es im Bereich Füße und Biomechanik richtig dünn aussieht, was gute Studien angeht. Und da ist die Schulter zum Beispiel viel, viel besser untersucht als jetzt der Fuß. Und der Fuß ist, würde ich jetzt behaupten, was Bewegung und Belastung angeht, einfach nochmal ein Vielfaches komplexer als ein Kugelgelenk sozusagen. Also klar gehört da irgendwie auch der ganze Schulterkomplex mit dazu, mit Schulterblatt und was weiß ich nicht allem, Schlüsselbein. Aber ein Fuß hat einfach 26 Knochen und 33 Gelenke. Das ist einfach ein extrem kompliziertes Konstrukt. Und das gut zu untersuchen und da dann eben Studien draus zu entwickeln, das ist, glaube ich, auch deswegen gibt es wenig Studienlage, weil es einfach super kompliziert ist.
Also kann also glaube ich auch, dass es ein großer Einfluss sein kann. Du hast jetzt den Hallux Valgus schon ein paar Mal angesprochen, deswegen lass den doch mal so ein kleines bisschen auseinandernehmen. Also prinzipiell sezieren. Hallux Valgus ist ja im Endeffekt, für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, dass die große Zehe in Richtung vom nächsten Zeh quasi abdriftet, also nach innen kippt sozusagen. Die Leute dann unter Umständen eben Probleme mit dem großen Grundgelenk bekommen können oder natürlich auch mit den Zehen, weil die aufeinander drücken, Hornhaut, Hühneraugen, was auch immer irgendwie bildet und dann eben nicht nur die große Zehe, sondern eben auch die anderen Zehen betroffen sein können. Ich muss immer an eine Patientin denken, die ich mal in der medizinischen Trainingstherapie hatte, die, also ich habe noch nicht so wahnsinnig viele Hallux Valgi, also die Mehrzahl auf jeden Fall gesehen, aber das war, die hatte, also das sah aus, als wäre der große Zeh bestimmt so im 45-Grad-Winkel auf jeden Fall in die Richtung zeigend. Und
die war schmerzfrei.
Die war maximal schmerzfrei. Also sie hatte überhaupt gar kein Problem damit. Die hatte, ich glaube, wegen dem Rücken war sie bei uns. Wo wir wieder beim Thema wären, natürlich dann wurde der Hallux natürlich auch angeschaut und dann wurde direkt gesagt, naja, die Statik ist ja so und so und deswegen wirkt sich das irgendwie auf die Knie und auf die Schulter, auf die Hüfte und auf den Rücken aus, und das ist ja klar. Fand ich super spannend, aber als wir dann eben ein paar Übungen gemacht haben und sie gefragt hat, ob sie ihre Schuhe ausziehen darf, weil es ein bisschen unangenehm ist, hat sie ihre Schuhe ausgezogen und ich saß da und dachte mir, holy shit, das ist krass. Also ich meine, normalerweise, ne, ich habe schon viele Sachen gesehen, denke mir so in den meisten Fällen, na gut, wenn es keine Probleme macht, dann ist es ja auch erstmal vollkommen okay. Aber das war einfach also war so krass, dass ich schon gesagt habe, oh, okay, das ist aber schon krass, wie dein Zeh sich verhält. Aber die war wie einfach schmerzfrei.
Interessant, sagt man da.
Gibt es da, also kann man das sagen, gibt es da irgendwie Studien, die sagen, ab was für einem Grad Abweichung irgendwie das Risiko dann irgendwie sehr, 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 sehr stark steigt, dass man irgendwie Schmerzen entwickelt, oder kann man das gar nicht so daran festmachen irgendwie?
Ist mir jetzt ad hoc keine bekannt.
Ist natürlich gemein, ne? Muss man dazu sagen. Ich habe dir vorher gesagt, dass du dich nicht mit Studien vorbereiten musst und jetzt frage ich dich direkt danach.
Genau, frag mich doch einfach in den ersten 19 Minuten schon irgendwas Dummes. Also musst du dir halt überlegen, ob ich nochmal mit dir einen Podcast irgendwann mal aufnehmen soll oder nicht.
Das ist okay, vielleicht lassen wir es bei dem einen.
Also nee, mir ist da keine bekannt, aber ich kenne auch oder ich hatte schon Kontakt mit Leuten, die einfach auch keine Schmerzen haben, obwohl beziehungsweise vielleicht auch weil der Zeh schon luxiert war. Also es könnte sein, dass das einfach ein Faktor ist, der damit reinspielt. Also luxieren bedeutet, das Gelenk ist quasi, hat keinen Kontakt mehr. Also die zwei Gelenkpartner haben keinen Kontakt mehr. Und ab einem gewissen Winkel, also da sind wir bei 45 Grad auf jeden Fall mit dabei, wird man den Hallux oder das Grundgelenk als luxiert betrachten oder bezeichnen. Und ja, ab so einem gewissen, also ich weiß es natürlich nicht genau, ne, aber ab so einem gewissen Grad ist es auch super schwierig, den Zeh dann noch zu benutzen im Sinne des großen Zehs. Also spätestens, wenn der so subluxiert oder luxiert ist, ja, trägt er halt auch nicht mehr viel Gewicht. Das heißt, also die Funktion an sich wird nicht mehr ausgeführt. Deswegen, ja, I don't know, tut es vielleicht auch deswegen nicht wirklich, keine Ahnung. Was natürlich dann häufig wehtut und was diese älteren Damen dann ganz, ganz oft haben, ist ja, die haben orthopädische Schuhe, die sind ganz weich und da drückt nichts, weil nämlich sonst haben die wahnsinnig Hornhautplatten und Hühneraugen und Druckstellen und das ist dann das, was die am meisten beklagen. Natürlich haben die dann keine Hallux Valgus Schmerzen, weil die bewegen sich halt auch fast nicht und haben halt orthopädische Schuhe, die alles abpolstern. Also so ist meine Erfahrung, aber dazu muss man auch sagen, das ist auch gebiased, weil ich habe sehr viel in der Geriatrie gearbeitet und in Heimen und da sind die Leute ja schon very sedentary und nicht mehr ambitioniert, was sportliche Leistung angeht. Oder nicht alle natürlich, aber häufig.
Ist bestimmt auch so ein sich gegenseitig bedingender Faktor, ne? Also gerade wenn man, also natürlich, wenn man Schmerzen hat, dann wird man oder Schmerzen bekommt, wenn man sich bewegt. Zu viel bewegt, zu viel belastet, dann wird man das eher meiden.
Ja.
Und dadurch nimmt dann auch wieder die Kraft und die Kapazität der Muskulatur ab und so weiter. Ne? Also das kann sich mit Sicherheit auch gegenseitig so ein bisschen bedingen. Wie kommt es denn dazu? Also wenn wir jetzt davon ausgehen oder wenn wir jetzt sagen, okay, der Zeh kann da bis 45 Grad oder vielleicht sogar noch mehr, da hast du ja wahrscheinlich die deutlich krasseren Fälle gesehen, als ich jetzt sah, kann da abdriften oder sich da drehen. Wie kommt das dazu, dass sowas überhaupt entsteht?
Also du hast vorhin schon beschrieben, was da passiert, aber da hat ein kleiner Teil gefehlt, was im Prinzip der Auslöser ist für das Abweichen der großen Zehe ist erstmal das Entstehen eines Spreizfußes. Und der Spreizfuß, der entsteht zwischen den Metatarsi, das heißt, das sind die Mittelfußknochen, die in dem Fall zwischen Metatarsus 1, also da, wo die große Zehe ist, und 2 immer weiter auseinanderdriften. Und dadurch, also das passiert durch eine Instabilität im MTMT1-Gelenk, also in dem Gelenk, das quasi weiter proximal ist, weiter zum Körper hin. Und durch diese Winkelveränderung ändert sich dann der Zug der Sehnen, also zum Beispiel der Flexor hallucis longus Sehne, also des langen Großzehbeugers. Und dadurch gerät man im Prinzip in so einen gewissen Teufelskreislauf, weil die Biomechanik einfach bei jedem Schritt in das Problem reinreitet im Prinzip. Genau. Und warum diese TMT1-Instabilität entsteht, ist, also kann aus verschiedenen Faktoren entstehen. Die meist genannte oder die am wahrscheinlichsten ist wahrscheinlich, die wahrscheinlichste wahrscheinlich, dass man ein sehr laxes Bindegewebe hat oder einfach ein überbeweglicher Typ ist, zumindest was das Bindegewebe im Fuß angeht. Da kommen viele Faktoren zusammen wahrscheinlich oder also verschiedene Faktoren sind natürlich da ausschlaggebend bei unterschiedlichen Menschen. Auch unterschiedlich, aber das ist so die am häufigsten vorkommende Ursache, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, dementsprechend entsteht das Problem. Also das führt sich einfach, ne, das entwickelt sich einfach weiter, wenn man die Muskulatur da oder das Bindegewebe nicht stärkt oder also durch eine OP irgendwie fixiert, was dann wiederum natürlich andere Auswirkungen hat. Aber ja, das entwickelt sich einfach weiter, ist progredient, sagt man auch, wenn man sich eloquent ausdrücken kann, so wie ich anscheinend nicht. Sorry!
Hätte ich jetzt auch nicht in den Mund genommen, das Wort, aber ja, fortschreitend. Ne? Das heißt aber, der Hallux Valgus, der wird quasi von alleine erstmal prinzipiell nicht besser, sondern tendenziell einfach nur schlechter.
Ja, optisch. Okay. Ja.
Okay, und das heißt aber, das jetzt von, das ist gesagt, das, du hast jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, du hast jetzt gesagt, Training oder OP, finde ich ein super gutes Stichwort bei den Themen, weil erstmal Fußtraining ist ja so dein Steckenpferd, was das angeht. Für die meisten Leute ist, was Thema Fußproblematik angeht, ja erstmal das Allerheilmittel ist eine Einlage. Ne? Kommen wir gleich nochmal dazu, aber wir wollen erstmal, ich will erstmal nochmal ein bisschen über Training sprechen, gerade wenn du jetzt so die beiden Extremoptionen quasi genannt hast. Einmal, wir trainieren das, also ein nicht-invasives Mittel, was jeder theoretisch machen kann, versus wir schneiden das Ding auf und richten das, was unter Umständen zu Erfolg führen kann, aber auch unter Umständen nicht. Also auch gerade in der medizinischen Trainingstherapie habe ich davon, weil wir natürlich auch viele ältere Leute hatten, auch einige Leute hatten, die eben eine Hallux-OP hatten, wie die danach wieder auftrainieren sollten und das teilweise sehr, sehr gut war, also im Sinne von wirklich danach sehr, sehr schnell, sehr schmerzfrei und man dann ganz gut mit den Leuten trainieren konnte. Auf der anderen Seite andere, bei denen es halt, ja, genauso schmerzhaft oder teilweise noch schmerzhafter war als vorher. Spielt mit Sicherheit auch mit rein, wie belastbar die vorher waren, wie nicht belastbar, genauso wie, ne, wenn man Knie- oder Hüft-Tap bekommt und vorher einfach schon gar nichts mehr konnte, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so wahnsinnig hoch, dass wenn man dann bettlägerig war und dann wieder versucht, irgendwas zu machen, dass das dann sehr, sehr gut funktioniert. Aber Thema Training beim Hallux, wenn wir jetzt sagen, okay, das Ding kann sehr, sehr krass in eine Richtung stehen, die wir eigentlich nicht haben wollen, wie weit kann man denn da mit Training dagegen arbeiten? Also ich meine, das ist, wenn du jetzt sagen würdest, sehr, 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 sehr wenig und sehr, sehr schlecht, dann wäre das, glaube ich, das mieseste Marketing, was du für dich selber machen könntest. Dementsprechend gehe ich sehr stark davon aus, dass du sagen wirst, man kann da sehr, sehr viel machen. So, wir sind zurück mit der Folge über Füße, Füße, Füße mit der Vivi. An der Stelle kurze Erklärung dafür, dass es, warum es jetzt hier einen kleinen Break gab. Wir haben ja ein kleines Baby, einen Sohn, der...
Wir nicht.
Gott bewahre. Nein, Quatsch. Wir haben, unser Baby hatte eine sehr, sehr schwere Zeit, um es mal vorsichtig zu formulieren, und hat meine Frau an den Rand des Wahnsinns gebracht an diesem besagten Tag, wo wir den Podcast aufgenommen haben. Deswegen mussten wir eine Pause machen und haben das Ganze jetzt aber natürlich nachgeholt, damit wir da an der Stelle weitermachen können. Nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle wiederholen. Deswegen Entschuldigung an der Stelle, aber wir versuchen natürlich mit den neuen Themen, mit den weiteren Fragen da weiterzumachen und nicht die ganze Zeit auf dem rumzutrampeln, im wahrsten Sinne des Wortes, was wir schon besprochen haben. Wir waren ja beim Thema, wie habe ich es schon gesagt, Hallux Valus, so. Also, da sind wir nicht. Hallux Valgus, so rum.
Schwierig.
Jetzt wird's richtig schwierig, nachdem ich es jetzt absichtlich falsch gesagt habe. Und und es geht ja vor allem, also gerade auch bei dir, weil es ja eben auch ein Thema ist, was sehr, sehr viele Leute betrifft, gerade mit eben Fußproblemen, geht es ja bei dir eben auch um, oder vor allem um die konservative Therapie. Was kann man da machen? Und um das Ganze wieder in die richtige Richtung zu biegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass ich ja auch schon Fälle erlebt habe, wo sehr, sehr häufig Frauen extrem starken Hallux hatten, der eben... Ich musste überlegen, welches Wort von beiden. Ich jetzt sage Hallux oder Valgus. Einen sehr, sehr starken Hallux.
Lieber Valgus, weil es gibt ja auch was anderes.
Ja, den Hallux rigidus. Ne?
Ja, und Varus und so weiter.
War, ja, gut. Okay, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Aber ja, vielleicht kannst du ja gleich nochmal kurz was dazu sagen. Aber genau, jetzt, wenn wir jetzt eben gerade solche Fälle haben, wo der große C dann tatsächlich sehr, sehr stark, also vielleicht wirklich so im 45-Grad-Winkel im B zur Seite steht, beziehungsweise zu den anderen Zehen hingeneigt ist, und wir jetzt darüber sprechen, das konservativ zu beeinflussen, ist dann tatsächlich, also geht es da rein um die Haltungsbeeinflussung? Wie viel kann man denn da tatsächlich machen? Also können wir uns jetzt so vorstellen, ich habe einen Hallux und ich möchte den loswerden, weil ich habe Probleme, und jetzt gehe ich zum Team Vivian Gläsel, Fußtherapie, und dann geben die mir Fußübungen und dann richtet das meinen Zeh wieder einfach perfekt geradeaus. Funktioniert das so?
Gut, also erstens möchte ich gerne über die moderne konservative Behandlung sprechen, weil die konservative Behandlung, die wir kennen, ist ja Einlagen tragen, bis dann die OP kommt. Und das ist nicht das, was ich mache, logischerweise. Der zweite Teil der Antwort ist, es kommt drauf an. Natürlich, alle lieben diese Antwort, aber alle, die was von ihrem Handwerk oder ihrem Fach verstehen, sagen immer, es kommt drauf an. Es kommt
mit einer Erklärung
an.
Genau, die kam jetzt gerade, bevor du mich unterbrochen hast.
Entschuldigung.
Es kommt darauf an, inwieweit die Person aktiv ist, inwieweit die Person compliant ist und sich quasi motivieren lässt, dieses Programm zu machen. Es kommt darauf an, wie weit fortgeschritten. Es kommt total darauf an, was für eine Bindegewebsart die Person hat. Ist die Person jung und hat sie jetzt gerade irgendwie die dritte Schwangerschaft vor sich oder macht sie gerade? Oder ist die Person irgendwie erst 45 und männlich? Dann sind ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen, mit denen wir arbeiten. Und dementsprechend kann man dann natürlich keine pauschale Antwort geben. Ich kann auf jetzt 7 Jahre moderne, konservative, orthopädische, trainerische Hallux Valgus Therapie / Behandlung / Training zurückgucken. Und ich habe noch nie jemanden erlebt, dessen Probleme stärker geworden sind durch mein Training oder gleich geblieben sind. Es hat sich immer mindestens das Wohlbefinden quasi verändert und die Qualität, die damit ja zusammen, also die Lebensqualität, die damit zusammenhängt, wie lange kann ich schmerzfrei gehen, welche Schuhe kann ich tragen, etc. Und natürlich in vielen Fällen hat sich auch optisch viel verändert, was ja nicht nur optisch ist, sondern auch biomechanisch eine große Rolle spielt. Genau, das heißt, ja, nicht bei allen konnte sich da optisch viel ändern und aber bei bisher jedem hat sich irgendwas getan am Schmerz. Also allein, weil wir durch die Schuhwahl zum Beispiel was verbessern können. Ne? Also das ist natürlich jetzt nicht das Hauptaugenmerk, wenn man denkt, ja, ich mache jetzt Fußtraining und verändere was. Aber natürlich hängt damit zusammen, dass man Schuhe trägt, die eher den Fuß, ja, also nicht so reiben, zum Beispiel am Überbein. Und das allein löst ja schon Schmerz aus oder kann Schmerz auslösen. Genau, das heißt, da sind die Limitations sind sehr, sehr vielfältig, was Bindegewebe angeht oder. Denn, also ja, es ist die Krankheit an sich, die Fehlstellung wird nicht vererbt. Klassisch, wie man jetzt denkt, dass, keine Ahnung, was wird so richtig klassisch vererbt? Die Augenfarbe. Aber natürlich die Bindegewebsart und wie weich jemand ist oder wie fest jemand ist, das wird natürlich, ist natürlich eine genetische Komponente. Und der dispositioniert einen in einer gewissen Art und Weise und was man dann daraus macht, ist wie bei Diabetes Typ 2 oder der Neigung zu Alzheimer oder. Ne? Also das hängt dann davon ab, welche Ressourcen hat man, wie viele Kompetenzen hat man sich oder ne, ist man, das ist ja auch eine Form von Privilegien, welche hat man da mitbekommen. Genau. Und jetzt zu einer Frage, wie hoch ist die Chance quasi, dass man das wieder begradigen kann und dass es einfach gerade gebogen wird. Dazu weiß ich nicht mehr, ob ich das letztes Mal erzählt hatte, aber ein Hallux Valgus ist ja nicht nur eine schiefe Zehe. Wer die schiefe Zehe als quasi das Hauptmerkmal eines Hallux Valgus ausmacht oder erkennt, genau, der hat es Problem zu 5% verstanden. Die Ursache vor der schiefen Zehe ist der Spreizfuß. Und der Spreizfuß, der führt ja auch dazu, dass der erste Mittelstrahl, also der Mittelfußknochen, Meter 1, dass der weiter in die Varusrichtung abweicht, also Richtung des anderen Fußes und weg vom zweiten Mittelfußknochen. Und dadurch entsteht auch öfters mal dieses sogenannte Überbein. Also das muss man auch da wiederum, kann man differenzieren oder muss man differenzieren in meinem Fall und kann man als sonstige Person. Und ich differenziere natürlich zwischen, ist es ein Überbein oder ist es einfach diese Erhabenheit, die durch den ganz normalen Knochen quasi entsteht, weil Meter 1 quasi abweicht. Und diese Deviation zwischen Meter 1 und 2, das ist natürlich auch nicht die Ursache, sondern also das hängt alles an Ketten. Und dieser Spreizfuß ist aber natürlich ein viel größerer Punkt, als die meisten erkennen. Und der gehört natürlich auch zum Geradebiegen, in Anführungsstrichen, mit dazu. Denn auch das beeinflusst ja die Optik total. Es beeinflusst aber halt vor allem in erster Linie die Biomechanik ultra doll. So. Und die Biomechanik hängt natürlich damit zusammen, wie wir gehen und wie wir die Last darauf auftragen. Und so ein kleines Zeitfenster, wie jetzt zum Beispiel ein Training einmal am Tag oder fünfmal die Woche, wie auch immer, ist natürlich ein Scheiß gegen all die Schritte, die wir hoffentlich machen. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass wir das in den Alltag irgendwann mal implizieren oder dass das sich einfach, dass das automatisch passiert. Das heißt, das ist super vielschichtig.
Mhm.
Und vor allem auch die intrinsische Muskulatur, die im Fuß nicht so wirklich richtig leicht ist zu anzusteuern, die zu bekommen, ja, das ist ja eigentlich so das Goal Number One, wenn man ein bisschen hinter die Fassade guckt, ja, und sich die ganze Biomechanik der Fehlstellung anschaut. Das war eine lange Antwort auf eine lange Frage. Ich habe nicht mehr ganz im Kopf, was die Frage noch so beinhaltet hat, aber vielleicht kannst du nochmal nachhaken.
Super cool. Also du hast auf jeden Fall sehr, sehr viele Punkte aufgegriffen, die ich super spannend fand. Vor allem, das ist sehr schön gesagt, die vielen Schritte, die wir hoffentlich gehen. Das fand ich ein sehr schöner Einschub, weil ja, wir wollen uns ja auf jeden Fall auch viel bewegen. Aber genau das ist ja ein super, super wichtiger Punkt, den auch ganz, ganz viele, auch bei uns, also auch in der Achillessehnenreha oder vor allem in der Achillessehnenreha vergessen, dass du natürlich deine Übungen machen kannst und dass es ganz wichtig ist, aber dass wir deswegen nicht, die Alltagsbewegung nicht einfach ignorieren dürfen und viele Leute es dann auch nicht nachvollziehen können, weshalb es unter Umständen bei ihnen bis jetzt nicht besser geworden ist, wenn sie sehr, sehr viele Schritte unter Umständen gehen. Wir hatten einzelne Leute, die haben da einfach einen sehr, sehr eigenen Bezug zu Bewegungen bekommen. Die haben, ne, gerade das sind meistens dann Leute, die Laufen, Radfahren, Wandern, also einfach super viele Klettern, also super viele Sportarten irgendwie auf einmal machen, so Multisportarten. Und dann, ja, für die ist vollkommen normal, dass sie so 20, teilweise 25, teilweise 30.000 Schritte am Tag gehen, wo ich mich sehr, sehr anstrengen muss, damit ich das hinkriege.
Ja.
In unserem Bürojob so. Aber das ist halt,
ja,
ne, für die ist es dann völlig undenkbar, so, hey, ich bewege mich doch gar nicht so viel. Dann sind sie nur noch bei 15.000 Schritten oder so. Und wir halt sagen, ja, ey, das ist trotzdem noch ganz viel.
Diese Leute benutzen ja Bewegung als ihr fast wahrscheinlich einziges Tool, um sich zu regulieren.
Voll,
und sind dann völlig aufgeschmissen. Erstens mal ist ja so eine Verletzung und eine Trainingspause auch bei vielen Identitätskrise. Und zweitens haben diese Leute möglicherweise keine andere Möglichkeit, als sich über Sport oder Bewegung zu regulieren und fangen sonst möglicherweise an, ihre PartnerInnen anzuschreien oder zu rauchen oder zu essen oder zu zocken oder was auch immer. Ne? Also das ist ja unser Job als Trainer, Therapeuten zumindest. Also ich bin ja Physiotherapeutin und sehe diesen therapeutischen Anteil schon auch sehr wichtig. Wir können demnächst nicht nur sagen, ja, achtet auf genügend Schlaf, weil das ist wichtig, sondern es geht halt auch darum, die PatientInnen so ein bisschen zu begleiten und denen dann in dieser Phase der Reha zu helfen, sich auch anders zu regulieren. Ne? Nicht jeder hat das Privileg, schon Therapie gemacht zu haben oder irgendeine Form von Selbstregulationsstrategie zu lernen, weil nicht alle sind in Partnerschaften, wo man sich koregulieren kann. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr übersehender Teil von Reha oder Sport. Ja.
Absolut, ja. Also wir probieren dann auch, also das ein bisschen natürlich auch umzulenken und dann eben zu schauen, ob wir vielleicht innerhalb des Sports, gerade wenn typischerweise ja eben gerade mit Achillessehnenschmerzen eben das Laufen nicht mehr möglich ist, dass wir dann eben eine andere Art von, in den meisten Fällen erstmal Bewegung finden, also sprich, ist es Crosstrainer, ist es Rudern, ist es, ich freue mich immer, wenn irgendjemand Ski-Ergo hat, einfach weil man dann noch weniger Last quasi auf die Achillessehne hat, aber sich richtig auspowern kann oder einfach irgendeine Art von Zirkeltraining mit Medizinbällen um sich werfen und einfach, ne, sich auspowern, weil viele eben genau dieses Feeling auch einfach gerne brauchen, genauso wie du es gesagt hast, zur Regulation. Und das, meine Leute sagen das, aber ihnen ist nicht so, sagen wir mal, die Tragweite, glaube ich, bewusst häufig so, ne, was das halt bedeutet und wieso sie damit
auch
so
ein
extremes Problem haben. Ja.
Ja.
Voll.
Ja.
Und ich musste
deine weitere Frage war, glaube ich, inwiefern das anders ist bei der nicht konservativen oder eben dann operativen Begradigung des Hallux Valgus, richtig?
Genau, das wäre so der nächste Schritt. Ich habe vorher noch drüber nachgedacht, es gibt ja sehr, sehr wenige Extremitäten, Stellen am Körper, wie auch immer man es bezeichnen will, wo wir so stark unter Umständen die Haltung wirklich beeinflussen können, wie am Fuß, würde ich mal sagen, oder? Also so, wo wir wirklich so existenziell was verändern können. Also klar, ne, Rücken, je nachdem, wo wir uns da befinden, kann man da auch viel machen, von irgendwie Rundrücken zu eher gerade, wenn es irgendwie was, ne, wenn es kosmetisch ist, das, was es einen stört und dann eben das ne, eher eine funktionale Komponente hat und nicht die Wirbelsäulenform an sich. Aber ich glaube, so eine krasse Einschränkung, also im Sinne von, ne, wenn wir jetzt wirklich darüber sprechen, dass so ein Zeh einfach um 45 Grad zur Seite abtaucht und das dann wieder irgendwie zu korrigieren, in Anführungszeichen, wenn wir nicht einfach sagen, okay, wir hacken das Ding ab und packen es wieder gerade dran, auf extrem gesagt, das passiert selten, oder? Im menschlichen Körper war nur so gerade ein Gedanke.
Ja, also ich würde jetzt da nicht so absolut antworten, weil da bin ich mir nicht sicher, aber ich denke, das Becken und die Rippen, und so wie du schon gesagt hast, wenn es ein funktionelles Ding ist, dann hat man da, glaube ich, genauso große Chancen. Da weiß ich, würde ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer legen, aber ich würde schätzen, dass es ähnlich effektiv ist, quasi da dieses Top-Down-Ansatz zu wählen, anstatt des Bottom-Ups. Aber bin ich, also keine Ahnung, ob sich da jemand schon mal mit beschäftigt hat. Ich habe dazu noch nichts gelesen. Und so das Heranziehen anhand des gesunden Menschenverstands ist ja manchmal auch trügerisch, vor allem wenn man in dem Feld arbeitet.
Voll.
Ganz da ja gern auch mal reinziehen. Aber ja, also auf jeden Fall ist halt die Besonderheit, dass es ein extrem kleiner Platz ist, auf dem das gesamte Körpergewicht plus Last plus Schwung etc. Lastet. Das ist natürlich super special. Es gibt natürlich nur zwei Füße und das tun wir auf den Händen nicht gleich wie auf den Füßen. Ja.
Ja, aber genau, einfach, also dass es individuell ist und so weiter, ne, das hast du ja schon gesagt und das ist ja auch klar. Aber gibt es trotzdem auch die Fälle, weil wie gesagt, ich habe ja diese Erfahrung einfach nicht, deswegen sitzt du hier und ich kann dich fragen, weil ich finde das immer super spannend. Ne? Natürlich kann ich mir Studien dazu durchlesen und so weiter, aber da sind ja so viele Sachen dabei, bei uns ja genauso, wenn es die gibt, genau. Aber es sind ja so viele Sachen, die Erfahrungswerte sind, die man einfach da nie rauskriegt, und eben wirklich nur, wenn eben Leute schon mit Hunderten von Menschen genau mit dieser Problematik irgendwie gearbeitet haben. Und gibt es dann wirklich auch Leute, bei denen es eben, also die einen relativ starken Hallux hatten und wo man es wirklich in Richtung neutral wieder, also so wie es theoretisch sein sollte, in Anführungszeichen, dass es sich wieder so zurückentwickeln kann?
Ja, Hallux an sich ja. Also da gibt es ja auch, ich habe ja Vorher-Nachher-Fotos in meinen Highlights auf Instagram drin zum Beispiel. Der Hallux an sich ja, der von der valgisierten Position in die eher oder in die gerade, ja. Aber also das macht natürlich auch viel mit der Statik des Fußes. Den Winkel zwischen Meter 1 und 2 wieder zu verkleinern, ist sehr viel schwieriger. Mhm. Einfach weil der Adduktor Hallucis sehr viel schwieriger anzusteuern ist als der Abduktor. Und die ganzen kurzen Interossei und so weiter natürlich super schwierig sind, aktiv oder bewusst willentlich anzusteuern, anstatt unwillkürlich. Ja. Vielleicht ist 15.30 Uhr zu spät, um mich gut artikulieren zu können. Nächster Podcast. Sehen.
Genau darum geht es, Leute in die Bredouille zu bringen, dass sie anfangen zu schwimmen und dann.
Das ist eigentlich der Grund des Podcasts. Ja.
Ja.
Ja. Mhm. Nett von dir.
Gern geschehen. Aber wenn wir jetzt mal weitergehen, du hast ja das Thema schon angesprochen. Also, oder hast ja schon gesagt, ne? Also man kann da sehr, sehr viel erreichen unter Umständen, aber vielleicht auch nochmal da, es muss nicht sein, dass sich unter Umständen optisch so viel tut, aber man kann zumindest, also was die Funktion angeht und die Schmerzen angeht, trotzdem unter Umständen was verändern, also einfach auch wieder so ein bisschen
Disconnect. Nicht nur unter Umständen, sondern das war bei mir bisher immer so.
Okay, ja, also ne, einfach nur nochmal, um das klarzustellen, es kann sein, dass es vielleicht sogar genau gleich aussieht und die Schmerzen aber deutlich besser sind oder vielleicht sogar weg sind. Ja. Ne? Also auch ja, die Beispiele von mir, wo ich gesagt habe, hey, da waren Leute, die hatten einen super krassen Hallux und die hatten gar keine Schmerzen. So. Also auch das gibt es.
Ja.
Und genau in die andere Richtung kann man das dann halt unter Umständen auch schieben. Und das ist vielleicht auch für ganz viele, die ja zuhören, die eben auch in diesem, ey, keine Ahnung, Hohlfuß gleich Problem, Senkspreizfuß gleich Problem, Ding drin hängen, dass man das auf jeden Fall versucht zu trennen und eben die Funktion sozusagen genau, also viel, viel besser werden kann, die Schmerzen deutlich besser werden können oder vielleicht sogar weggehen können, aber die Haltung unter Umständen die gleiche bleiben kann.
Ja.
Und das nochmal herauszustellen.
Aber ja, und es ist natürlich auch manchmal für Laien nicht ganz so leicht zu erkennen, wie groß da die Unterschiede sind. Also es gab schon immer wieder Vorher-Nachher-Fotoschickerinnen, die dann geschrieben haben, irgendwie, jetzt bin ich nicht so, also jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht oder so. Ich habe mir gedacht, es sieht irgendwie vielleicht krasser aus, das Endergebnis, wo wir dann als Physios sagen konnten oder zum Beispiel eingezeichnet haben, guck mal, da so und so hat sich der Winkel da geändert oder da hat sich das und das verschoben oder wie auch immer. Also oftmals fällt einem das dann auch selber nicht so auf, obwohl sich funktionell schon einiges getan hat. Genau, und das würde ich auch sagen beim Thema Hohlfuß, da ist natürlich die Veränderung noch schwieriger zu erkennen, vor allem, weil sie ja meistens in Bewegung passieren muss, also gerade der Hohlfuß muss ja viel mobiler werden, um dann die Plantarfaszie richtig zu beladen und die Achillessehne zu entlasten und so, und es ist ja noch viel schwieriger zu erkennen für einen Laien, also ja, da darf man vielleicht auch mal den Profi fragen, ob man da eine Erklärung bekommt für die Veränderung.
Absolut. Und das da, aber das liegt ja auch einfach daran, dass wir Menschen da sehr, sehr festgefahren sind oder sehr, sehr in der aktuellen, uns von der aktuellen Situation einfach extrem beeinflussen lassen und uns sehr, sehr schwer fällt, unter Umständen Nuancen oder halt generell Veränderungen da wahrzunehmen, wenn sie nicht super, super eklatant sind. Ne? Also wir haben es ja auch bei unseren Klienten teilweise so, die dann so in meinem Call sind und sagen, boah, ich habe das Gefühl, irgendwie es geht gerade nicht voran. Es ist ja noch gar nicht so viel passiert.
Schmerzen.
Genau, und dann guckst du rein und sagst, siehst du, die sind jetzt halt irgendwie 2 Wochen bei Schmerzlevel 1 bis 2 und waren halt keine Ahnung, 4 Wochen vorher oder bei 6 Wochen vorher bei, keine Ahnung, 5. So, ne? Und dann ist aber guck dir das doch nochmal an. Dafür haben wir ein Schmerzmonitoring. Schau dir das nochmal an. Genau dafür ist es da. Ah, stimmt, es ist hast recht, stimmt, da konnte ich das auch noch gar nicht machen. Ne? Ja, ich weiß, habe ich aber nur jetzt gerade so. Und genau dafür ist eben genau sowas, was du gesagt hast, dann super, super sinnvoll.
Ja, ich erinnere mich an eine Frage noch von vorher.
Perfekt, sonst hätte ich jetzt schon gestellt.
Wie lange oder wie nachhaltig die Ergebnisse sind, ne, war eine der Fragen. Wenn wir das jetzt modern, konservativ angehen, oder so, wie ich das mache. Und dadurch, dass ich das, also ich bin jetzt erst 32 und nicht 78, deswegen sind meine Erfahrungswerte jetzt von meinen persönlichen Möglichkeiten beschränkt auf einige Jahre. Also ich glaube, wenn man da so mit einem einigermaßen gesunden Menschenverstand drangeht, dann könnte man sich vorstellen, wenn etwas erhalten bleibt durch tägliches Training oder tägliches Benutzen, also wenn wir die Fehlstellungen so optimieren, dass sie im Alltag auch quasi bei jedem Schritt trainiert werden oder auch wenn man natürlich jetzt irgendwie sein Krafttraining macht und auf gewisse Dinge achtet, dann werden die Muskeln ja im Fuß immer mittrainiert, wenn du auf dem Fuß draufstehst, weil es geht ja gar nicht anders. Das heißt, mindestens werden sie erhalten, wenn sie nicht gezielt gekräftigt werden und dadurch stärker werden. Und ich glaube, das ist was man sich vielleicht gut vorstellen kann, dass es halt einfach reicht im Alltag, wenn man so 2-3 Mal die Woche trainiert und halt seine Schritte macht. Und ne? Also ich vergleiche das gerne mit so einem Tiger, der geht nämlich ja auch nicht, wenn der in der Wildnis lebt, auch nicht ins Tiger-Fitnessstudio, ne? Sondern der Tiger, der lebt halt ein Tigerleben. Und wenn der artgerecht sein Leben leben kann, dann schwimmt der, springt der, klettert auf Bäume und rennt und chillt auch eine ganze Menge. Und wenn man das mit dem Fuß ähnlich macht und den artgerecht hält, dann wird der auch in seinem normalen Fußleben ist eben sein Fußleben leben. So. Und seinen Fuß, also ne, sich trainieren, während er halt sein abgerechtes Leben lebt und uns durch die Welt trägt. So. Und bei operativen Methoden ist es ein bisschen anders. Jetzt muss man auch dazu sagen, man kann nicht sagen, die Hallux Valgus OP hat die und die Auswirkung und die Ergebnisse und die Langzeitergebnisse, weil es gibt sehr unterschiedliche Methoden, den Hallux Valgus zu operieren. Und dementsprechend natürlich auch biomechanische Änderungen dann. Dann kommt noch mit dazu, dass es einfach, jede OP ist ein bisschen individuell, einfach weil die Operateure ja sich erstens mal an der Anatomie, die es gibt, irgendwie entlang hangeln müssen. Und dann muss man auch dazu sagen, dass gerne einfach auch experimentiert wird. Also ich habe da ja so einen kleinen Einblick in die ganze Geschichte und ich kenne ja auch Kollegen, die mal operiert haben, die wiederum Kollegen haben, die möglicherweise männlich sind und sehr alt und vielleicht mal abdanken sollten, aber es nicht tun und dann mit 72 im OP stehen und halt irgendwelche Sachen machen. Ich kenne Geschichten. Und deswegen kann man nicht sagen, es gibt die Hallux Valgus OP und die Outcomes, aber es gibt 5 Methoden, die am häufigsten benutzt werden in Deutschland. Und von diesen 5 Methoden sind 4 Methoden nicht darauf ausgelegt, das Grundproblem, nämlich den Spreizfuß, mit zu behandeln. Bei diesen 4 Methoden, die am häufigsten verwendet werden, wird einfach nur die große Zehe quasi wieder gerade gemacht. Jetzt ganz salopp gesagt. Und das passiert durch verschiedene, also die sind natürlich unterschiedlich, diese 4 häufigsten Methoden. Das heißt, es passiert auf unterschiedliche Arten und Weisen, wie diese große Zehe gerade gemacht wird. Jedenfalls gibt es nur bei der einen, die dann eben den Meter 1 zu dem Meter 2, also den Spreizfuß quasi verschmälert. Nur da wird auch so auf den Spreizfuß quasi eingegangen. Und da haben wir das Problem, dass da 6 Knochen miteinander vereint werden, die eigentlich Gelenke dazwischen hätten. Und der Knochen, das Gelenk im Fuß, also die Gelenke, es gibt 33 im Fuß, die sind ja nicht dafür da, dass sich der Fuß nicht bewegen kann, weil sonst hätte man da kein Gelenk, sonst hätte man da halt ein Ding an Knochen. Und das Problem ist, dass wenn man den Mittelfuß teilweise versteift, der sich halt da nicht mehr bewegen kann und dass sich woanders die Bewegung hergeholt werden muss, weil wir müssen ja noch abrollen können. Und wir müssen auch noch eine Feder da haben. Ne? Wir müssen ja irgendwie eine Stoßdämpferphase da hinkriegen in der Mid-Stance und so weiter. Deswegen ist die OP für mich der letzte Ausweg, wenn die Person jetzt nicht gerade schon 70 ist zum Beispiel. Ne? Also es hängt natürlich auch, es gibt natürlich auch 80-Jährige, die sportlich sind und so weiter. Aber ich sage einfach gerne, schreibt mich nicht an, weil ich finde das Hammer. Die Redewendung finde ich einfach super. Genau deswegen würde ich das nicht empfehlen für Leute, die eben noch ein bisschen was vorhaben, weil die Auswirkungen von der Versteifung im Mittelfuß natürlich meistens nicht so geil sind. Also erstens kriegt man dann meistens Probleme im Sprunggelenk und hat dann halt ein Problem woanders. Plus manchmal hat man das Problem am großen Zeh trotzdem noch. Und der große Zeh ist halt dafür da, dass er sich bewegen kann. Ne? Also bei den anderen werden teilweise halt dann die Grundgelenke versteift oder so. Ne? Also es ist halt funktionell ergibt es sehr wenig Sinn, das so zu machen, zumindest wie man das heutzutage macht. Vielleicht kommt irgendwann mal das Zeitalter, wo man dauerhaft elastische Elemente in den Fuß einbauen kann und dann quasi dann die Mittelfußknochen elastisch miteinander fixieren, in Anführungsstrichen kann. Aber das ist jetzt noch nicht so weit. Und deswegen, schwierig, das mit dem Operieren. Deswegen würde ich immer, abgesehen natürlich von den ganzen OP-Risiken, würde ich immer versuchen, so viel funktionell zu machen wie möglich, einfach weil das nicht so invasiv ist, was die Orthopädie, also die ganze Biomechanik dann danach angeht. Plus, wenn man das eben so operiert, dass sich der Mittelfuß nicht versteift wird, also dass der Spreizfuß da nicht mitbehandelt wird, dann hat man halt oft das Problem, dass der Hallux Valgus wieder sich in die Valgusrichtung entwickelt. Und dann hat man das nach 10, 15 Jahren nochmal. Also ich habe Patientinnen gesehen, die sind mit mir mit Zustand nach Post-OP gekommen und hatten einen Hallux Valgus Post-OP 10 Jahre. So. Also, oder schon die zweite operative, der zweite operative Eingriff für das gleiche Problem im Prinzip.
Geil.
Also es ist halt selten nachhaltig. Und jetzt bin ich natürlich auch wahnsinnig gebiased, weil ich natürlich nicht in der Klinik bin und eine Studie mache zu, wie sieht es eigentlich nach 10 Jahren aus bei der Frau Meier und bei den anderen 100.000 Frau Meiers hoffentlich, sondern weil ich halt am anderen Ende sitze, ne? Entweder in der Praxis damals und dann eben ganz normal postoperativ, bisschen Lymphdrainage, bisschen hier, bisschen und so weiter, diesen völlig blauen Fuß irgendwie versucht zu bewegen, im Hausbesuch natürlich, sondern dass ich jetzt natürlich die ganzen anderen Leute sehe und höre und genau.
Ja. Boah, das klingt, gelinde gesagt, echt scheiße, aber es klingt leider sehr nach Operationsmethoden, die ins aktuelle Schema passen. Ne? Also man muss da jetzt nicht zu sehr draufhauen im Sinne von, na, da werden immer nur die Symptome bekämpft und die Ursachen, ne, ist egal, weil ne, bei unserem Thema, bei den Tendinopathien, da muss man auch mal sehr, sehr vorsichtig sein, ob man jetzt eben da draufhaut und sagt, naja, wir müssen unbedingt die in Anführungszeichen Ursache herausfinden, wo Leute ja eher die Risikofaktoren sehen und jetzt nicht die tatsächliche Überlastung, die am Ende, also die Belastung, die am Ende ja die Ursache dafür ist. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, wenn man auch irgendwie auf den Zug aufspringt. Aber bei dem Thema ist es ja dann also schon super, super krass, wenn man sagt, okay, also zum einen, wir haben die Möglichkeit, einfach nur das Ding wieder gerade zu rücken und das war's. Und dann passiert aber an dem Grundproblem halt einfach gar nichts und es kommt unter Umständen wieder zurück. Das Absurde ist ja dann in solchen Situationen, wenn den Leuten dann tatsächlich einfach nochmal diese OP angeboten wird, mit genau der gleichen Begründung. Das finde ich wirklich teilweise, das ist so absurd von der Begründung her, wo man sagt, ja, okay, das hat, also wir haben das jetzt einmal gemacht und das hat jetzt genau wieder zum Ursprungszustand geführt, aber ich würde es einfach nochmal empfehlen. Also das ist so krass. Also ich meine, klar, natürlich, wenn man eben nicht weiter weiß und ich würde mal einfach behaupten, dass sehr, 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 sehr wenige Leute sich so intensiv mit dem Thema beschäftigen wie du und dann dementsprechend auch einfach so nachhaltige Lösungen auch anbieten wollen, also vor allem auch nachhaltig, als nachhaltige Lösungen anbieten wollen. Aber dass sich die Leute dann daran klammern, natürlich, ist ja auch einfach verständlich so. Aber das ist trotzdem so krass.
Ja, man kann, also es gibt natürlich Gründe oder Fälle, wo ich sage, hey, überleg doch mal, dich operieren zu lassen und zumindest das Überbein abtragen zu lassen. Wenn es nämlich ein Überbein gibt, dann ist das ja häufig, auch das ist nicht nur häufig, sondern das ist ein Teufelskreis, weil das Überbein ja durch mechanischen Druck und Reibung entsteht und dann wird das Überbein größer und dann wird der Druck und die mechanische Reibung größer, weil der Schuh halt enger wird und man gar keinen Schuh finden kann, der da nicht reibt, außer natürlich Sandalen im Sommer. Jetzt kann halt nicht jeder nach Costa Rica auswandern und immer Sandalen in den Sandalen rumlaufen. Sondern man muss halt manchmal Schuhe anziehen. Das heißt, manchmal hilft es schon, dass man dieses Überbein abtragen lässt zum Beispiel. Und dann nimmt man ja in Kauf, dass da eine Narbe entsteht und dass die unter Umständen halt dann da auch drückt oder was auch immer. Also, ein Tod muss sterben, sagt der Schwab. Manchmal muss man da so ein bisschen in den sauren Apfel beißen und abwägen. Und es spricht ja auch nichts dagegen, den großen Zeh begradigen zu lassen. Und dann zu sagen, bitte trainieren Sie Ihre scheiß Käsebauten. Sondern, ne, also es besteht ja die Möglichkeit, wenn man das nicht versteift, dass man das danach trotzdem noch bewegen kann. Und dann kann man das ja auch immer noch trainieren und dafür sorgen, dass das, also das machen auch manche bei mir. Also es sind tatsächlich, ist die kleinste Gruppe an Leuten, die den Kurs kaufen. Aber es gibt auch Leute, die das verstanden haben und die sagen, ah, cool. Entweder sie machen es als Vorbereitung für die OP, das waren jetzt auch noch nicht so viele. Aber das ist ja auch, also Prehab da zu optimieren, ultra geil, weil dann weißt du nachher schon, was du machen musst. Und vor allem das Gehirn weiß es auch schon, bevor da irgendwie rumgeschnibbelt wurde und irgendwelche Connections getrennt wurden. Es ist einfach nur schlau, seine Füße zu trainieren. Es gibt nichts Schlaueres im Leben, als seine Füße zu trainieren. Spaß. Aber in dem voll. Kontext ergibt es total Sinn.
Auf jeden Fall. Augen. Gerade auch vor einer OP, weil ich denke, da haben viele Leute eine falsche Vorstellung davon, weil sie halt denken, naja, gut, ich mache die OP und dann wird es ja eh gefixt, so nach dem Motto, und dann ist ja eh egal, was ich vorher mache. Aber das ist absoluter Quatsch. Auch bei, also wenn man sich Hüft- und Knie-Tipps, Tabs anschaut, also künstliche Hüfte, künstliches Knie, die Leute, die bessere Ausgangssituation vorher hatten und sich das Ganze nicht zu lange rausgezögert haben. Also ne, weiß Gott nicht sagen, hey, du hast jetzt ein bisschen Arthrose und lass dir direkt mal irgendwie ein Knietap einsetzen. Auf gar keinen Fall. Aber dass man nicht bis ins Ultimo wartet, wo man sich nicht mehr bewegen kann, wo man nicht mal mehr irgendwelche Übungen dafür machen kann, für die Muskulatur, um die Muskulatur zu erhalten oder vielleicht sogar zu stärken, weil dann einfach schon alles vom Schmerzlevel her einfach zu spät ist. Und diese Fälle gibt es auch, auf jeden Fall. das ist, sondern eben, da gibt es ja eben genug Studien darüber, wo man eben sieht, okay, wenn die Leute sich eben vorher vorbereitet haben und eben vorher Training gemacht haben, sogar ja auch bei VKB-Rupturen, je nachdem, wie das sind, ne? Also glaubt, genau, also, und dann ja. dann eben zu sagen, okay, ich trainiere vorher, dann mache ich die OP und dann habe ich einfach eine bessere Ausgangssituation, dann kann es tatsächlich vielleicht mal komplett schmerzfrei werden und bleiben. Das ist super smart.
Also auf jeden Fall ist der Outcome viel, viel besser durch Prehab, wenn, ja, genau, Punkt. So.
Also,
aber da kommt natürlich wieder, genau, googelt eure OP-Vorhaben und dazu das Wort Prehab und dann werdet ihr wahrscheinlich schlauer. Das Problem ist ja da wieder, dass wir in der Physiotherapieausbildung nicht lernen, wie man Füße trainieren kann. Und auch wenn man jetzt Spovi macht oder sonst irgendwas oder normaler Trainer, dann ist man natürlich nicht, also klar, spezialisieren muss man sich eh immer, aber man lernt es einfach nicht. Und deswegen muss ich auch Orthopäden und Orthopädinnen ein bisschen in Schutz nehmen, denn die wissen ja nicht, dass es es gibt es ja auch nicht flächendeckend, die wissen nicht, dass sie an Physios verweisen können, weil es gibt ja mittlerweile ein paar, die sich damit auskennen und das auch offline machen, aber das ist einfach nicht, hat sich nicht rumgesprochen. So, viele glauben natürlich auch nicht dran, manche haben natürlich auch das Interesse, den Kunden in dem Fall, den Patienten nicht zu verlieren. Aber es gibt definitiv auch Leute, ich werde regelmäßig empfohlen, auch von Orthopädinnen. Wohlgemerkt öfters mal von Unikliniken, zum Beispiel von Rostock und so. Ich muss da auch nochmal anrufen und mich bedanken, fällt mir gerade ein. Aber es, also ne, aus München und sowas. Es gibt einfach Leute, die haben es schon gehört, die besitzen irgendwie ein google-fähiges Telefon oder irgendwas und die sind schon dahin gekommen, dass sie sagen, ah ja, probieren Sie doch mal einen Online-Kurs, da gibt es Vivien Gläse. Googeln Sie das mal. Und dann kommen die zu mir und das ist richtig cool. Aber die meisten, die wissen noch nicht, dass man das auch konservativ modern trainieren kann. Oder dass man es zumindest probieren kann und dass man zumindest mal eine gute Prehab zum Beispiel machen kann.
Ja, voll. Aber deswegen bin ich mittlerweile, also natürlich auch biased, absolut, aber bin ich mittlerweile so ein Fan davon, dass ich einen Spezialisten zu suchen für eben einzelne Thematiken, weil ich weiß, wie sehr man sich in ein Thema reingraben kann, wie viele Erfahrungswerte man eben mitnehmen kann. Wir für unser Thema, du für dein Thema und so gibt es ja für verschiedene Sachen.
Es ist ja in allem so. Ne? Ich nehme mir ja auch Leute, die sind gut in SEO, weil ich habe keinen Bock, SEO gut zu machen. So, ne? Also ich bin Physiotherapeutin und ich mache maximal noch Kurse und ein bisschen Marketing, aber ich will ja nicht auch noch fucking Ads machen oder SEO oder meine Buchhaltung oder so, dann kotze ich doch. Also es gibt, und ich nehme mir auch Coach-mäßig irgendwas, ne? Also wenn, ich hatte Mentorings, um dieses Business ans Laufen zu bringen. Ich habe mehrere Tausende von Euro habe ich investiert, um mich so weiterzubilden, um selbstständig zu sein. Und warum nicht auch, in anderen Bereichen, in denen man sich nicht top-notch auskennt, sich jemanden holen, der genau dafür spezialisiert ist. So wie man halt auch seine Schuhe zum Schuster bringt, wenn der neue Sohle drauf macht und man sich nicht ein YouTube-Video nach dem anderen reinzieht, um das selber zu machen. So,
beziehungsweise ne? Du nicht zu einfach irgendeinem, schwieriges Beispiel mit dem Schuster, aber irgendeiner, der irgendwas mit Leder macht, so und dann sagst, ja, hier komm, kannst du auch Schuhe und er sagt,
Hutmacher.
Ja, ab und zu, genau, so ein Lederhutmacher und dann sagst, ja, ab und zu mache ich auch mal einen Schuh und sagst, ja, perfekt, ich habe hier meine 798 € Chaka Superboots, die sind leider ein bisschen kaputt gegangen, kannst du die fixen, dann vertraust du auch eher, oder solltest du eigentlich dann eher zu jemandem gehen, der dann halt vielleicht 100 € dafür nimmt, statt 20, aber halt nur das macht, weil du halt einfach davon ausgehen kannst, dass das halt einfach eine höhere Erfolgschance hat. Deswegen, also das ganz, also wenn meine Eltern einen Halux hätten, dann würde ich ihnen deinen Kurs kaufen.
Die haben auch zwei Halux. Wir müssen
vier.
Hier in dem Fachpodcast. Ja, perfekt. Also, Halux heißt einfach nur Großzehe. Valgus ist das, wenn die nach innen sich neigt. Varus ist, wenn die sich nach außen neigt. Rigidus ist, wenn sie sehr rigide ist und eingesteift. Und Limitus ist, wenn die Beweglichkeit eingeschränkt ist.
Okay, danke fürs Klarstellen. Also nicht, dass mich jetzt irgendjemand falsch versteht. Ja, genau.
Ja.
Okay.
Gut, hast du noch schlaue Fragen jetzt?
Boah, habe ich noch schlaue Fragen? Ich habe bestimmt noch ein paar schlaue Fragen. Aber,
schlau in Klammern?
Schlau in Klammern, ja. Doch, genau, tatsächlich. Jetzt vorhin.
Jetzt kommt's.
Jetzt kommt's. Nee, jetzt um da nochmal einen Ticken spezieller reinzusteigen. Also wir bleiben einfach mal beim Hallux Valgus. Ne?
Ich kann auch was anderes, ne? Nur dass ihr es wisst, ich kann auch andere Fehlstellungen.
Richtig,
aber wir bleiben dabei.
Ja, weil das schon auch einfach, finde ich, ein Thema ist. Also zum einen betrifft es sehr viele. Das ist gut für SEO. Und es ist auf jeden Fall hardcore missverstanden. So. Jetzt, du hattest vorhin die Muskeln, die, kann man das so sagen, Hauptmuskulatur, Hauptmuskeln, die man trainieren sollte, wenn man dem Hallux Valgus irgendwie entgegenwirken möchte oder wieder gerade ziehen möchte, in Anführungszeichen, angesprochen. Magst du da noch ein bisschen, noch zwei, drei Worte dazu verlieren?
Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, es ist sehr viel komplexer, als zu verstehen, das ist der Muskel, der daran zieht und das ist der Muskel, der daran zieht.
Immer.
Aber ja, es gibt Muskulatur am Fuß, by the way. Wir haben insgesamt, wie ich gerade schon sagte, 33 Gelenke, die bilden sich aus 26 Knochen. Das heißt, manche Knochen haben auch mehrere Gelenkspartner, abgefahren, sage ich euch. Und dann gibt es dazu noch rund 20 Muskeln. Es gibt eine Einteilung in extrinsische Muskeln und intrinsische Muskeln. Das bedeutet, manche Muskeln, die am Fuß irgendwas machen, die kommen vom Unterschenkel. Das sind die extrinsischen. Da gibt es sowohl vorne als auch hinten am Oberschenkel am Unterschenkel beziehungsweise am Fuß welche. Und die intrinsisch sind, das sind die nur im Fuß entspringen und ansetzen. Und alle sind für den Hallux Valgus per se an sich, sind natürlich die im Fuß liegen und ansetzen, am wichtigsten. Aber da zum Beispiel der Knicksenkfuß auch oft eine Einladung ist, dass der Hallux Valgus entsteht, einfach dadurch, dass biomechanisch die Last liegt dann eher oder ist innen auf dem Fuß und außen ist nicht so viel Last. Das heißt, der ganze Fuß, der dreht sich nach außen, dadurch läuft man immer über die Innenkante und so weiter und so fort. Und natürlich die ganze Innenrotationskomponente vom Unterschenkel und dem Fuß und also da gibt es viel. Deswegen ist natürlich auch der Unterschenkel muskulär wichtig oder die extrinsische Muskulatur ist deswegen auch nicht zu vernachlässigen. Aber grundsätzlich am Fuß, im Fuß selber ist auf jeden Fall, abgesehen von dem Abduktorhallucis, der den großen Zeh abspreizen kann, und dem Adduktorhallucis, der den adduzieren kann, also zum zweiten quasi ranziehen, sind noch andere wichtig. Aber zum Adduktor zum Beispiel ist ultra spannend zu wissen, finde ich, dass der hat zwei Pars, also zwei Teile, und der eine Teil, der läuft diagonal zum großen Zeh vom Mittelfuß her, und dann gibt es einen, der quer läuft, und zwar so, wie man sich vorstellt, dass der den Vorfuß im Prinzip schmaler machen kann oder zusammenhält. Und dieser Muskel, der hat bei fast allen Menschen zu jedem einzelnen Zeh eine Verbindung. Das heißt, es ist wie so eine lange Nacktschnecke und hat aber dann so ein Tentakel zu jedem Zeh, also zum zweiten, vom ersten zum zweiten, vom ersten zum dritten, vom ersten zum vierten und vom ersten zum fünften, also so quasi, nicht ganz, aber ungefähr, ne? Und das heißt, da gibt es einfach, also das ist an sich schon ultra spannend, wenn man sich überlegt, wie das dann funktioniert und sich zusammenziehen kann, gerade was eben natürlich die Spreizfußkomponente angeht. Und dann gibt es aber noch ein richtiges Paket um den großen Zeh rum, da gibt es nämlich noch einen Flexor, beziehungsweise es gibt einen kurzen Flexor, also einen Beuger und einen langen Flexor. Und die Beuger, die müssen ja nicht nur den Zeh beugen, sondern im normalen Gehen ergibt ja Beugen auch nicht so viel Sinn. Deswegen ergeben auch diese ganzen Greifübungen und so nicht so funktionell so viel Sinn oder beziehungsweise gar keinen funktionell.
Aber das ist das Erste, was man findet, wenn man Fußübungen sucht, oder?
Ja, das ist auch das Einzige, was man lernt. Murmeln aufheben, Zeitung zerreißen. Ja.
Handtuch habe ich auch immer gelernt. Ja,
ja, genau. Und beim normalen menschlichen Gang bleibt ja der Fuß flach auf dem Boden aufliegend. Und dafür braucht man die Greifbewegung an sich nicht, aber man braucht natürlich, um Kraft in den Boden zu drücken, braucht man die Flexoren und diese Beugemuskeln. Genau, und wenn man Bock hat, Dinge funktionell zu machen am Fuß, also das bedeutet, dass man den Fuß so funktionsfähig, also dass man die Funktion verbessert, anstatt halt Übungen aus 1920 zu machen. Dann macht man nicht unbedingt, also es gilt natürlich auch nicht für alle Fälle, sondern macht man nicht unbedingt Greifübungen, sondern konzentriert sich eher auf die kurzen Flexoren, die eben nicht den ganzen Zeh beugen, sondern eher die Stabilität und so weiter, bla bla bla. Also das gibt es noch. Und dann gibt es natürlich noch Extensoren, die den Zeh nach oben strecken oder abheben. Viele finden das verwirrend, dass man Strecken sagt zum Thema, also quasi Extension. Das ist am Fuß auch einfach ein bisschen weird. Teilweise ist es auch Englisch und Deutsch ist anders. Oder also im Amerikanischen ist es umgekehrt. Das ist dann noch mal verwirrender. Vom Verständnis her auch. Aber für Laien ist halt Streckenbeugen, da haben die meisten keine richtige Assoziation mit. Deswegen muss man das meistens ein bisschen zeigen, was man damit meint. Genau. Es gibt natürlich noch andere, die auch relevant sind. Gerade die Interossee sind natürlich wichtig. Die Lumbricales sind wichtig. Quadratus und so weiter. Es ist super geil, dass da unten so viele Muskeln sind, die wir mehr oder weniger aktiv bzw. reaktiv trainieren können. Und it's my life mission to make you train your feet, you know, make feet great again.
Make feet great again, ja. Und das ist auch, gerade bei den Fußmuskeln ich glaube, die meisten Leute überhaupt, sehr, sehr wenig Bezug dazu. Also im Sinne von, ne, ja, jeder kann irgendwie seinen Bizeps anspannen, aber spann mal irgendwie, ich habe es ja, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt, als ich in der Vorbereitung auf den Podcast mal so ein bisschen Zehen-Yoga und einfach mal so verschiedene Ansteuerungssachen gemacht, probiert habe mit den Zehen.
Hast du mir, glaube ich, nicht erzählt oder ich habe es vergessen?
Ja, beides möglich. Oder ja, ich habe es auch einfach nicht erzählt. Aber bin ich auch unfassbar scheiße drin.
Deswegen hast du es nicht erzählt, weil du hast dich geschämt vielleicht.
Nö, meine Füße sind nicht unbedingt dafür da, auf jeden Fall nicht so vorzeigbar. Aber ich habe nämlich auch mal, ich weiß nicht, irgendwann mal habe ich tatsächlich mal nach Hallux-Übungen geschaut, glaube ich sogar. Und das Einzige, glaube ich, was ich immer wieder gefunden habe, war einfach eine Übung, wo man sich quasi ein Miniband um beide Großzehen wickelt sozusagen oder dranhängt und dann eben sozusagen theoretisch den Adduktor damit, wie auch immer, trainieren soll. So. Und holy moly, ihr könnt es ja gerne mal probieren oder generell mal versuchen, überhaupt nur die einzelnen Zehen irgendwie unabhängig voneinander anzusteuern. Aber auch das, Mission Impossible. Und genau deswegen, und das sind ja genau die Sachen, wo ich auch einfach komplett lost bin, um es mal einfach ehrlich zu sagen. Also wenn ich, also nicht jetzt einfach nur mir das selber, das wird zum Geballt bringen, sondern wenn das jetzt irgendwie eine Sache wäre, jemanden damit zu betreuen sozusagen, wo mir einfach absolut die Mittel fehlen oder die Tools fehlen, jemanden dazu zu bringen, gewisse Sachen anzusteuern, weil im Krafttraining, Oberkörper, Unterkörper, den großen Muskelgruppen habe ich mittlerweile ein sehr, sehr großes Repertoire an Übungen, an Cues, an Hinweisen, an Bildern, die ich in den Kopf setzen kann, wo ich auch sehr, sehr schnell sehe, was jemand eigentlich denkt oder probiert. Beim Fuß,
absolut. Da ist es ja teilweise schwierig, finde ich, so jemandem, oder mir selber beizubringen, wo mein Latt ist, super schwierig.
Ja. Das kriege ich gut hin.
Ich finde schon. Ja. Vielleicht sollte ich mich halt
danach tun lassen. Ja, wir können danach gerne mal ein bisschen Cueing machen. Aber nein, bei den Füßen und da ist, glaube ich, hätte ich jetzt gesagt, das ist einfach dann nochmal trickier, auch aus Sicht quasi das irgendwie selber zu machen, weil man das einfach noch nie in seinem Leben gemacht hat. Ich meine, alleine die jetzt irgendwie Tibialis Posterior oder Peroneus irgendwie, Inversion, Eversion einfach nur mal zu machen gegen Widerstand von einem Theraband, was jetzt keine, eher eine grob schlechtige Bewegung so in den Sphären, wo wir uns jetzt gerade da bewegen. Ja. Und selbst da sind die Leute ja, ruckeln alle wie blöd und können das nicht rund ansteuern sozusagen, also nicht rund die ganze Zeit irgendwie permanent das richtige Maß an Spannung aufbauen und sind trotzdem jedes Mal völlig verwirrt und sagen, ich bin ja total schlecht da drin, sag ich, aber wie häufig hast du das schon mal probiert? Ja, noch nie. Ja, okay, cool. Also dann ist es ja auch jetzt nicht irgendwie überraschend, ne?
Ja, schön gesagt.
Crazy. Abschließend nochmal ganz kurz so das Thema Schuhe. Und weil wir es ja auch, wir hatten es ja am Anfang kurz mal angeschnitten, von Vivi Barfuß zu Fußtherapie, nicht mehr Barfuß. Und das Thema Barfußschuhe oder generell eben Schuhe ist ja auch so ein Ding, was irgendwie, finde ich, generell sehr, sehr extrem missverstanden wird, ganz, ganz häufig. Irgendwie viele Leute mit schon Fußschmerzen werfen sich in Barfußschuhe in der Hoffnung oder in der Überlegung, dass man sagt, ich trainiere ja dadurch meine Füße mehr, weil ich ja eben nicht mehr diese starke Dämpfung habe und dadurch wird es dann besser. Und die Idee ist ja prinzipiell nicht verkehrt, irgendwie die Füße sinnvoll zu trainieren. Nur das Problem ist ja eben, dass du das dadurch eben meistens die Schmerzen einfach deutlich mehr triggerst, weil die Dämpfung wegfällt, jeder Schritt auf einmal viel, viel höhere Belastung auf die Strukturen, egal ob es jetzt die Plantarfaszie, die Achillessehne, irgendwelche Strukturen im Fuß, anderer Art, einfach dann relativ schnell noch mehr überlastet und dann eben einfach nur mehr Schmerzen auftreten. Wie geht ihr denn das Thema an, also das Thema der Schuhwahl? Sagt ihr, hey, alles cool, nimm das, was irgendwie für dich am bequemsten ist und du darfst jetzt nicht sagen, das ist individuell, weil wir wissen, dass es individuell ist und deswegen musst du das erklären. Oder sagst du, hey, nimm einfach ein gepolstertes Paar Sneaker am Anfang und wir arbeiten uns hin zu Barfußschuhen oder wie geht ihr das Thema an?
Also erstmal ist mir aufgefallen, dass du natürlich da auch gebiased bist durch Sehnengeschichten, weil Sehnenleute natürlich noch viel schlechter darauf reagieren, wenn man denen jetzt auf eine akute Entzündung dann noch mehr Arbeit gibt. Also das kommt halt tatsächlich darauf an, was die Leute gerade haben. Ich habe nicht so durchgehend schlechte Erfahrungen gemacht mit Barfußschuhen. Einfach weil wir ja nicht nur Sehnengeschichten bearbeiten, sondern auch Fehlstellungen wie jetzt zum Beispiel ein Pactus Vaclux, wo man ja vorne gut Platz braucht, damit es nicht immer mehr, man sieht es jetzt gerade nicht, aber Nils lacht ein bisschen über meinen Sitz, wo die Leute mehr Platz brauchen oder wo mehr Platz eben dabei hilft, dass das ganze Gebiet nicht mehr sich weiter entzündet oder so. Das ist aber trotzdem natürlich individuell. Aber wir haben, also erstmal würde ich persönlich jetzt sagen, lass mal bei den Schuhen alles, wie es ist. Es packt alles, wie es ist, wie bei Andreas. Hauptsache, wir können danach einfach so auch so ein bisschen nachvollziehen, was hat denn jetzt die Veränderung gebracht? Weil wenn ich jetzt am Anfang gleich 15 Sachen ändere, dann weiß ich halt nicht mehr, was war es jetzt, was richtig geholfen hat. Das ist natürlich auch nicht bei jeder Person relevant. Und bei manchen Personen sieht man einfach schon so, Digga, du hast seit 15 Jahren 2 Nummern zu klein an. Ja, wundert mich jetzt nicht, dass du Krallenzehen hast. So, surprise. Wenn deine Zehe, also es kommt natürlich auch auf die Fußform an, aber bei vielen, bei denen die zweite und dritte Zehe länger ist als die ersten, dann ja, krümmen sich halt die Zehen und dann kriegen sie Hornhaut oben auf der Zehe und Hühneraugen unten am Vorfuß, am Ballen und dann ist halt das, was gut hilft, einen längeren Schuh zu kaufen. Aber ansonsten ist es unterschiedlich und ich würde sagen, es kommt auch darauf an, wie viel man die Schuhe anhat. Also ist es jetzt, bei vielen Eltern zum Beispiel, macht sich auch ultra die Gedanken um die Schuhe der Kinder und dann sind die Kinder 4 Stunden im Kindergarten und tragen sonst zu Hause und sind im Kindergarten selber, sind sie irgendwie auf Stoppersocken oder haben Hausschuhe oder wie auch immer, ne? Und machen sich dann irgendwie völlig riesige Sorgen um Gummistiefel, dass die nicht jetzt irgendwie so und so sind. Die haben halt, wenn die jetzt nicht im Waldkindergarten sind und in der Nachmittagsbetreuung, dann haben die nicht 8 Stunden am Tag diese Gummistiefel an. Also let the church be in the church, in the Dorf drin. Und ansonsten würde ich sagen, kommt drauf an, wenn du jetzt im Homeoffice bist und du willst deine alten Schuhe behalten, do it. Dann machst du dein Training sowieso hoffentlich sockig oder barfuß und dann völlig, also das Krafttraining natürlich jetzt nicht im Fußball oder so. Aber ja, kommt halt drauf an. So, und darauf kommt es an. Soll ich noch mehr sagen, worauf es ankommt? Oder reicht es, worauf es ankommt?
Man fragt sich immer, woran hat es gelegen, ne? Oder beziehungsweise worauf es kommt es an. Aber trotzdem nochmal so, also ne, du sagst jetzt am Anfang, ne, wir lassen jetzt erstmal alles so, wie es ist. Grüße gehen raus an Andreas. Und dann, dann was? Also, ne, dann, also sagt man dann, ihr fangt dann mit dem Training an. Versucht ihr das dann schon irgendwie in eine bestimmte Richtung zu pushen? Also im Sinne von, ne, also keine Ahnung, ist es dann sinnvoller allgemein, wenn das besser wird oder wenn es dann sogar vielleicht Richtung, ne, Schmerzfreiheit geht oder wie auch immer, dann irgendwie generell nicht unbedingt Barfußschuhe, aber vielleicht Schuhe mit breiterer Torbox irgendwie zu empfehlen oder so oder generell auch Barfußschuhe oder was auch immer. Also deswegen, das so ein bisschen.
Also ich empfehle nicht generell Barfußschuhe, ich empfehle generell Schuhe, die eine breite Zehenbox haben. Mhm. Also es gibt ein Video in meinem Kurs, das ist übergreifend in jedem Kurs drin, das heißt Schuhe Do's and Don'ts Und in dem erkläre ich, worauf ich finde, dass es ankommt, nämlich darauf, dass die erstmal die Füße richtig ausmessen und dass sie dann einen Abrollraum mit einkalkulieren, der nämlich oftmals vergessen wird. Und dass sie dann einen Schuh wählen, Schuhe wählen, die sie hauptsächlich tragen. Natürlich kann man mal irgendwie andere Schuhe anziehen. Aber dass ich finde, dass es darauf ankommt, dass sie die hauptsächlich Schuhe tragen, wo die Zehen vorne Platz haben. So. Und für Leute, die gar keine Probleme haben, gilt das, glaube ich, nicht so streng, würde ich sagen. Aber für Leute, die schon mal Probleme haben oder die irgendwie gerade am Loswerden sind und so, würde ich schon sagen, es ist gehört zu meinem Konzept, den Leuten davon zu berichten, dass es Schuhe gibt, die vorne breit sind und die sehen auch nicht alle öko aus und die sind auch nicht alles Barfußschuhe, sondern es gibt es auch von Essex oder es gibt es auch von New Balance etc. Genau.
Gibt es dann irgendwelche Codes, WW15 oder so, dass man bei Reebok
war? Nee, nicht.
Schade. Sonst können wir die natürlich jetzt in die Shownotes packen.
Da bin ich sehr unabhängig. Da habe ich habe keine Schuhkooperation gerade. Also ich bin ich mache das nicht so richtig. Ich weiß, dass es immer voll gefragt wird und vielleicht mache ich das auch auf Instagram wieder, weil dann natürlich einfach das ist auch so ein bisschen Angebot und Nachfrage, ne? Leute geiern richtig auf Posts, wo ich irgendwas mit Schuhen sage. Und das ist natürlich auch so ein bisschen so, dass das kofinanziert so oder querfinanziert so ein bisschen die anderen, was die Reichweite angeht, ne? Nicht was Finanzierung angeht. Die anderen Beiträge, wo ich irgendwie was Wichtiges sage.
Same here.
Genau, deswegen, habe ich jetzt im Januar habe ich einen Beitrag gemacht und der hat 177 neue Leute so auf mein Profil gebracht. Und ich so, yo, okay, es läuft halt irgendwie, ne? Das ist, habe ich mir so nicht ausgesucht, aber ich bin unabhängig, was das angeht, was Schuhempfehlungen angeht. Also ich habe ja so ein großes E-Book mal erstellt und da so eine Suchfinde-Matrix dahinter erstellen lassen und pflegen lassen von einer Mitarbeiterin von mir. Da haben wir auch alle Schuhhersteller reingetan und nur von manchen hatten wir Codes. Also ich habe nie irre viel Geld mit Codes erwirtschaftet, leider. Also so diesen 10% Affiliate, da wirst du nicht reich von.
Kommt auf die Stückzahlen an, ne? die da gekauft werden. So. Aber war tatsächlich eher sehr mäßig ernst gemeint. So, aber aber cool. Ich glaube, ansonsten habe ich keine Fragen mehr. Aber du darfst natürlich auf jeden Fall gerne noch sagen, Werbung. Wo man dich findet.
Werbung, jetzt folgt Werbung.
Richtig. Es folgt eine Dauerwerbesendung. Wo findet man dich? Bei was kannst du Menschen helfen? Was kann man bei dir kaufen? Shut up and take her money.
Genau. I take your money for Beratungen von Physiotherapeutinnen bezüglich Füße, Fußfehlstellungen, orthopädische Fußprobleme, Neurologie machen wir nicht so viel. Aber meine zwei Physios haben auch Bobat, das heißt, die sind auch in Neurologie ausgebildet. Wir machen außerdem, I take your money, auch wenn du bei mir einen Fußkurs machen möchtest, zu verschiedenen Diagnosen. Wir haben jetzt genügend über Hallux Valgus gesprochen. Es gibt aber auch noch den kleinen Bruder des Hallux Valgus, das ist nämlich der Schneiderballen. Das ist am kleinen Zehen. Der Herr Coupenet ist auch ganz erstaunt, so Sachen gibt es. Dann haben wir über Zehenfehlstellungen gesprochen, der kleinen. Da gibt es nicht nur Krallenzehen, da gibt es auch Hammerzehen und Malletzehen. Das machen wir auch. Das ist nicht nur ein Problem von einer richtig kleinen Zehe und es ist eigentlich so, es wird oft übersehen, würde ich sagen. Aber das kann sich auch dolle auf den Mittelfuß auswirken. Da kann man Hühneraugen bekommen und so. Hühneraugen sind übrigens keine Warzen, sondern das sind so übereinander gestapelte Hautschichten, die sich dann in die Haut noch tiefer reinbohren. Und wenn man das Problem nicht löst, dann wird das auch von alleine nicht weggehen. Und auch nicht, wenn man regelmäßig zur Podologin geht. Dann haben wir noch wieder. Genau, das meinte ich, genau. Auch wenn man zur Podologin geht und das weg, also entfernen lässt alle 6, 8 Wochen oder 4, 6 Wochen, dann wird die Ursache nicht verschwinden, wenn man die Ursache, dann haben wir über Hallux Varus kurz gesprochen. Das gibt es tatsächlich auch. Das ist also das Gegenteil vom Hallux Valgus. Knicksenkfuß, Plattfuß können wir trainieren, bedingt. Aber das ist wie beim Hallux Valgus. Es lohnt sich immer, das auch zu trainieren. Selbst wenn du einen rigiden Plattfuß hast, wenn da das Pfannenband gerissen ist oder. Wenn du da eine Versteifung irgendwie ansteuerst oder schon gemacht hast, es lohnt sich immer, das Fach muskulär zu stabilisieren. Hohlfuß bzw. Probleme mit der Plantarfaszie, Fersensporn, Plantarfasziopathie oder Plantarfasziitis, wie sie öfters noch genannt wird. Ebenso Achillessehnengeschichten brauche ich jetzt hier nicht bewerben. Da seid ihr beim Profi-Profi. Genau, also natürlich machen wir auch Dinge wie ISG, wenn die mit dem Fuß zusammenhängen oder irgendwas anderes. Ich mache vor allem im 1:1 eher so Spezialo-Fälle, also Leute, die irgendwie einfach zum Beispiel einen Klumpfuß haben seit Geburt oder die jetzt sich auf einen Triathlon vorbereiten und da irgendwie halt ein besser angepasstes Training brauchen, weil sie irgendwie noch einen Special linken Fuß haben oder die irgendwie, ja, Zustand nach Kreuzband, OP, bla, irgendwie sowas, ne? Also irgendwie so Special-Sachen mache ich oder Schmerzsyndrom-Sachen. Wir haben 3 Physios, die sich um euch kümmern während des Kurses oder in irgendwelchen Beratungen. Man findet mich auf viviengleisel.de. Das ist leider englischer Vorname, schwäbischer Nachname. Muss man immer buchstabieren. Gleisel oder wie mit Gläsel, wie Äpfel und hinten mit S-E-L. Auf Instagram genauso, viviengleisel-Fußtherapie. Gleisel-Fußtherapie. Und ansonsten, ja, das war's. Mehr habe ich nicht zu bieten.
Ja. Ich glaube, das reicht. Ja. Das war, glaube ich, die längste Werbeabmoderation, die wir bis jetzt hatten. Also, weil du halt auch so viele Sachen machst.
Ich bin gerne Recordholder. Falls jemand meinen Rekord übertreffen möchte, bitte ruf mich an. Ich gebe mir mehr Mühe, das nochmal zu machen.
Genau, in der zukünftigen Episode sprechen wir dann über die Trillionen an Varianten, was die anderen 10 alles können. Nicht nur der große, die du heute alle angeteasert hast.
Ja, ihr müsst mal Feedback geben, ob ihr die Feuerwehr gut fandet und schreibt mir bitte auch gerne, ob ich da nochmal was anderes machen soll. Ich habe gerade keinen Podcast, aber ich rede natürlich gerne. Ich höre mich auch gerne reden. Ungefähr so wie unser Bundeskanzler.
Ich auch.
Angelo, gell?
Angelo Mertes, richtig. Ja.
Genau, okay.
Ja.
Super, vielen Dank fürs Interview.
Vielen Dank für deine Zeit und dann hören wir uns, ne?
Wir sehen uns und hören uns. Ciao.
Ciao, ciao.